Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Verena Amort und freue mich heute sehr auf meinen Radio Wohnzimmergast. Elisabeth von Leon ist hier, 38 Jahre jung, Lehrbeauftragte und Forschungsassistentin für Kinderliteratur an der Uni Bozen, an der Fakultät für Bildungswissenschaften, verheiratet, Mutter von zwei kleinen Töchtern. Ja, und heute hier im Studio im pastellfarbenen Blazer. Das fällt auf, weil wenn man nach draußen schaut, durchs Fenster, heute am Tag unserer Aufzeichnung fürs Radio Wohnzimmer, ist es eher trüb und regnerisch. Und du, wir haben uns auf das Du geeinigt, ja, noch vor der Sendung, und du eben so ein bisschen den Frühling mit hereinbringst. Warum hast du genau diese Farben heute gewählt?
Ja, liebe Verena, erstmal vielen lieben Dank, dass ich dein Gast sein darf heute. Ich freue mich sehr über diese Ehre. Ja, die Wahl fürs Outfit war tatsächlich eine bewusste. Und zwar mir eben für die gedeckteren Farben, für die pastellige Palette entschieden, eben weil ein Regentag ist heute. Und normalerweise wäre es halt ein bisschen farbintensiver, wäre es ein bisschen kräftiger, könnte es mal ein Neon-Pink sein. Mein Kleiderschrank ist sehr, sehr farbenfroh.
Darauf werden wir heute noch zu sprechen kommen, ja, wie das ausschaut, wenn man bei dir den Kleiderschrank öffnet. Noch kurz ein paar Eckdaten zu dir. Elisabeth von Leon, du bist 1988 in Meran geboren und auch dort aufgewachsen. Von Leon, da tut sich natürlich gleich die Frage auf, adelig?
Ja, könnte man so sagen. Ja, ist einige Generationen zurück. Darfst du mir jetzt nicht fragen, wie viele Urs ich da davor anhängen muss, aber einer meiner Urgroßväter, der wurde zu Sissi-Zeiten dann tatsächlich in den Adelsstand erhoben, durfte dann den Titel als Reichsritter tragen, Reichsritter Moritz von Leon war das. Und war tatsächlich auch, wie sagt man denn, der Gutsherr oder Schlossherr, ja, von Schloss Trautmannsdorf, weswegen wir auch dort noch unser Familienwappen bestaunen können. Und gibt es auch eine Familiengruft, dort wird aber niemand mehr beigesetzt, sondern wir sind jetzt alles ganz normale Menschen.
Also für dich gilt das nicht mehr, dass du noch adelig bist, sozusagen. Kann man das verlieren im Laufe der Zeit?
Also ich glaube, man kann den Titel nicht verlieren, aber
das Adelsprädikat,
das Schloss kann man offensichtlich verlieren.
Schade.
Und ich fühle mich jetzt an nicht wirklich adelig.
Auch weil deine Herkunft jetzt eigentlich nichts mit Adel und mit Schloss zu tun hat. Vielleicht sagst du uns mal, wie du aufgewachsen bist.
Ich bin die Tochter eines Apfelbauers und einer Deutschlehrerin. Und bis zu meinem ungefähr 14. Lebensjahr oder so haben wir noch nicht auf dem Hof selber gewohnt und sind dann aber sozusagen mit der Hofübernahme von meinem Papa auf den Bauernhof gezogen. Und mein Opa hat, solange er am Leben war, noch viele Tiere auf dem Bauernhof auch gehegt und gepflegt. Da war wirklich von Hennen, gut, das war mehr die Oma, aber von Hennen über Schafe, Pferde, Kühe, war irgendwie alles querbeet mit dabei. Und ich war irgendwie nicht zu 100% ein Bauernhofkind und trotzdem irgendwie recht nahe an dieser Welt, wie es eben ist, mit Landwirtschaft und mit Viehwirtschaft aufzuwachsen.
Und auch ein bisschen mehr als einfach nur der Streichelzoo, oder? Also du bist schon mit den Tieren dann auch groß geworden oder umgeben von diesen Tieren.
Ja, es war zumindest immer klar, auch welchen Zweck sie erfüllen, beispielsweise auch bei Schlachttieren oder so. Wurde kein Hehl daraus gemacht. Aber andererseits, sie war jetzt nicht wirklich in die Pflege der Tiere eingebunden. Also kann man jetzt ich musste nie oder ich durfte nie Tiere pflegen. So.
Also du hast keinen Stall ausgemistet, hast aber gewusst?
Doch, oder? Ausgemistet schon ab und zu, aber halt jetzt nicht um 6 Uhr in der Früh aufstehen. Oder so. Also ich war jetzt kein Bauernhofkind in dem Sinne.
Also Apfelbauer, vor allem dann der Vater, da ist wahrscheinlich dann das Vieh ein bisschen, die Viehwirtschaft zurückgenommen.
Richtig,
worden.
Ja.
Deutschlehrerin, die Mutter, nun bist du eine ganz, ganz leidenschaftliche Leserin, hast dich spezialisiert auf Kinder- und Jugendliteratur. Kommt die Leseleidenschaft von der Mama? Also ist sie dir von ihr weitergegeben worden?
Ja, also ich darf eindeutig behaupten, ja, wobei beide meine Eltern leidenschaftliche Leser waren oder auch noch sind tatsächlich. Aber klar, bei der Mami mit der Liebe auch zu den literarischen Klassikern und so ihrem Umgang mit Schülerinnen-Texten und so, also dieses Bild, wie sie korrigierend am Tisch sitzt und so, das ist irgendwie schon so eine Kindheitserinnerung. Die war dann auch, glaube ich, also so ist es zumindest für mich abgespeichert, unterm Tisch drinnen und haben das so dort vielleicht was angeschaut und ein Buch durchgeblättert, während sie oben gearbeitet hat und wirklich eben mit Texten ja wirklich gearbeitet hat und gelebt hat. Also das war für mich schon sehr prägend und Vorlesen natürlich auch.
Das heißt, du bist in einem Zuhause groß geworden, in dem es viele Bücher gab?
Ja, ja,
immer schon,
hätte,
oder?
Hätte ich absolut so wahrgenommen und indem er eben viel vorgelesen wurde.
Kannst du dich erinnern an ein Kinderbuch, das dir ja sozusagen bis heute nachgeht oder wo du sagst, das war eigentlich die Geschichte, die mich gefesselt und in ihren Bann gezogen hat?
Tatsächlich, das war das Märchen Die kleine Seejungfrau von Hans Christian Andersen. Das habe ich aber, glaube ich, selber gelesen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das von der Mami vorgelesen gekriegt habe oder ob es dann schon zu einem Zeitpunkt war, wo ich selber lesen kann. Und das war einfach so eindrücklich, weil dieses Märchen jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht kennen oder nicht mehr so auf dem Schirm haben, erzählt ja von einer kleinen Meerjungfrau eben, die ganz unglücklich in die Welt der Menschen verliebt ist und de facto auch in einen menschlichen Prinzen und dann beschließt, ihr Dasein unter Wasser zu opfern, ihre Stimme zu opfern, damit sie eben den Fischschwanz eintauschen kann gegen zwei Beine und an Land wandeln kann. Mhm. Und wider ihre Erwartungen verliebt sich der Prinz aber nicht in sie und sie wird vor die Wahl gestellt, also wenn sie ihn jetzt tötet, dann könnte sie nochmal zurückkehren ins Unterwasserreich oder aber sie muss selber sterben und sie wählt dann den Freitod sozusagen. Und ja, das Ende ist dann so etwas christlich-moralisch, so sie wird dann aufgenommen in so einen Geisterbund, wenn sie dann karitative Dienste tut, dann ja, kriegt sie eine unsterbliche Seele.
Aber wenn man das so hört, eigentlich kein klassisches Kinderbuch mit Happy End.
Kein Happy End, ganz genau, ja, das ist ja das, was mir an dem Märchen bis heute noch so sehr fasziniert. Und das Nicht-Happy End hat mich, glaube ich, als Kind schon fasziniert, weil ich dann in das Märchenbuch, das war ganz schön bebildert und so, und dann habe ich meine eigene kleine Illustration eingefügt, nämlich eben genau jene von dem Moment, wo sie ein Teil dieser Geisterwelt wird, das habe ich so als rosafarbene Wolke dargestellt und mit Tränen. Ja, also das hat mich scheinbar sehr bewegt.
Es gibt solche Bücher. Ich habe auch so eins. Bei mir ist es ganz was anderes. Bei mir ist es Hatschi Pratschi Luftballon. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Du bist doch um eine Generation jünger
als aus dem Studium kenne ich es.
Aus dem Studium. Also das war eine ganz abstruse Geschichte, eigentlich auch noch aus den 60er, 70er Jahren, glaube ich, stammt das Kinderbuch. Da geht es um den kleinen blonden Fritz, der irgendwie unartig ist und von Hatschi Pratschi in seinem Heißluftballon entführt wird und zu allen möglichen Abenteuern, schönen und schrecklichen kommt. Und ich habe mich dermaßen hineingesteigert in dieses Buch, dass ich mich mit diesem kleinen Fritz identifiziert habe als 5-6-jähriges Kind. Also ich habe mir wirklich gedacht, ich bin jetzt der Fritz und ich muss all meinen Mut zusammenreißen, um von dieser abenteuerlichen Reise wieder zurückzukommen. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass Kinderbücher einen Menschen so lange prägen.
Ja, ja, absolut. Das macht was mit einem. Und ich glaube, gerade als Kind hat man einfach nochmal mehr Vorstellungskraft und lässt sich die Fantasie nochmal schneller entzünden. Und dann, wenn man dann mit dem richtigen Kinderbuch in Kontakt kommt, das einen persönlich wirklich berührt, dann bleibt das.
Elisabeth von Leon, du bist in Meran also aufgewachsen. Du bist als Einzelkind aufgewachsen. Mhm. Hättest du gerne Geschwister gehabt?
Ja, tatsächlich. Ich hätte immer gern so einen Spielkameraden oder Kameradin gehabt, aber meine Eltern haben das recht gut abgefangen, indem bei beiden Seiten einfach dann viel Kontakt mit den Cousinen und Cousins war.
Also doch Großfamilie,
ja,
in diesem Sinn.
So gesehen schon.
Und wie gesagt, Lese- und Vorleseleidenschaft auch übermittelt gekriegt. Wart ihr viel in Bibliotheken unterwegs oder hast du selber auch viele Kinderbücher gehabt, besessen als Kind?
Bei meiner Familie war es eher Usus, dass man sich die Bücher aus der Bibliothek ausleiht. Und jetzt bei meiner eigenen kleinen Familie ist es so, dass wir die Bücher hauptsächlich erwerben. Also irgendwie ist es für mich ganz wichtig, dass die Bücher, die mir besonders ans Herz wachsen und vor allem die Bilderbücher, dass sie die dann wirklich mein eigen nennen können und unsere Regale füllen. Und sie sind bei uns, witzigerweise, das finden die meisten Menschen, die bei uns das erste Mal zu Besuch sind, finden das immer so amüsant, die sind bei uns nach Farben geordnet.
Das heißt, was macht man mit einem Wimmelbuch?
Ja, was, das also der Buchrücken.
Okay.
Genau, und ich kann sie dann auch tatsächlich darüber am besten auch wiederfinden, weil das Cover natürlich, das ist das, was am einprägsamsten ist. Und dann finde ich sie viel schneller.
Das heißt also weder nach Autoren, Autorinnen noch nach Inhalten, sondern da geht es von Violett über Gelb,
ganz genau.
Orange bis,
ja,
Grün.
Ja.
Wenn du selber liest, als Erwachsene meine ich jetzt, also nicht als Mama beim Vorlesen, wenn du selber liest, liest du dann gedruckte Bücher oder bist du inzwischen wie viele Vielleser und Leserinnen inzwischen schon aufs E-Reading umgestiegen?
Nein, absolut kein E-Reading. Ich bin eine große Liebhaberin des Haptischen, also dass man dieses Buch wirklich in der Hand hält, dass man da einmal den Buchrücken durchbricht. Das schockiert ja viele.
Das nennt man aber so,
ja,
einen Buchrücken brechen,
ja, absolut,
oder?
Ganz genau. genau, also das braucht es bei mir, dass eben ich mal Zugang zu den Büchern und dass ich auch Eselsohren reinmachen kann. Und in die meisten Bücher schreibe ich auch was rein oder arbeite mit einem Leuchtstift. Deswegen würde das mit Bibliotheksbüchern offensichtlich nicht so gut funktionieren.
Es ist auch faszinierend manchmal, wenn man sich so einen Sommerroman ausleiht und der Sand von der vorherigen Leserin rieselt da noch.
Oder meine raus. Bücher sind auch oft nass, weil in der Badewanne irgendwie angespritzt werden oder so. Also
gelebte Bücher, kann man das so sagen. Ja. Elisabeth von Leon, du hast dann die Kindheit, Jugendzeit in Meran verbracht, auch die Oberschule, hast das humanistische Gymnasium besucht in Meran und hast dich dann für einen Studienort entschieden, der für Südtiroler recht üblich ist.
Genau, mir jetzt nach Wien gezogen. Und ich denke, das hat zum Großteil auch daran gelegen, dass meine Cousine damals schon dort studiert hat, die war ein bisschen älter und hat einfach so viel Tolles von dieser Stadt erzählt, dass mir irgendwie sehr schnell klar war, da muss ich auch hin.
Und das Studium war dann?
Genau, ich habe Germanistik studiert und das Fächerbündel Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Und das war immer Lehramtsstudium zu den damaligen Zeiten noch.
Du bist eigentlich recht lange in Wien geblieben, also über die Regelstudienzeit, sage ich mir jetzt mal, hinaus, weil du da auch gearbeitet hast, gleich auch in den Beruf so ein bisschen eingestiegen bist, der dir schon als Kind vorgeschwebt ist.
Ja, genau. Also eben die Wahl auch fürs Lehramtsstudium war ganz eine bewusste und eigentlich auch schon lang gehegte, weil mir war eigentlich allem klar, ich bin Deutschlehrerin, wären so wie die Mami. Und haben dann eben in Wien angefangen zu studieren und dann aber nicht gleich in die Schule eingestiegen, sondern zuerst noch eine Zwischenstation sozusagen eingelegt. Nach dem Studium habe ich lange bei der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur in Wien gearbeitet. Und deswegen sind dann aus den Studienjahren auch Arbeitsjahre geworden. Und ich war dann, glaube ich, in der Summe waren es dann fast 10 Jahre, die ich in Wien verbracht haben.
Wien, hast du gesagt, hat dich angezogen auch als Stadt. Wie war es für dich zuerst mal vom, sage ich jetzt nochmal, beschaulichen Meran in die Großstadt zu kommen?
Ein Kulturschock. Nein, es waren ganz so, wie soll ich sagen, ja, pragmatische Dinge. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, über ein Jahr lang nicht verstanden, dass es einen viel kürzeren Weg gäbe von meinem Wohnort zur Universität als den Weg, den ich jeden Tag mit der U-Bahn und mit der Straßenbahn in Kauf genommen habe, weil ich einfach nicht diese Stadtkarte, die hat sich mir einfach lang nicht erschlossen. Erstmal müssen die Viertel wirklich kennenlernen und zu Fuß abgehen, um dieses Stadtbild zu verinnerlichen. Und das hat echt lang gedauert, dass ich verstanden habe, eigentlich wäre ich in 10 Minuten schon dort und die mache jeden Tag einen 30-minütigen Umweg.
Ist er aber dann gelungen, sozusagen die Stadt zu verinnerlichen? Was war das Schöne an Wien für dich?
Es ist so vielfältig, multikulturell, kulinarisch, es gibt alle Küchen dieser Welt, es gibt Stadtviertel, die sind historisch und wirklich erzählen Geschichte, also wo wirklich die Steine vor Geschichte noch triefen und gleichzeitig gibt es Stadtviertel, da ist alles ganz modern und ganz neu und es hat einfach so eine vielfältige Palette an Lebensmomenten, die es einem bieten kann.
Zum Studentenleben gehört natürlich auch das Ausgehen. Es gehört dazu, neue Freunde zu finden. Es gehört auch dazu, neben Studium und schauen natürlich, wie man über die Runden kommt, gehört auch das Feiern dazu, das Ausgehen, auch das Tanzen bei dir?
Ja, absolut. Also ich war immer ein großer Fan davon, mir die Nächte tanzend um die Ohren zu schlagen. Also es gibt ja nämlich einmal die Menschen, die dann gerne irgendwo stehen und nur die Musik hören, aber das gibt es bei mir nicht da.
Also Beine stillhalten, wenn gute Musik läuft, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Du hast eine mitgebracht.
Ja, eine für mich Neuentdeckung, die ich jetzt erst vor ein paar Wochen von guten Freunden empfohlen gekriegt habe. Und zwar ist das eine Neuinterpretation von Like a Prayer von Madonna, die das Lied ein bisschen mehr so auf Techno und Dance interpretiert. Aber für mich eben, ich kenne Madonna natürlich auch als Original noch, aber es ist einfach eine Musik, die mich eben sofort zum Tanzen bringt.
Ich kenne es auch im Original von Madonna, aber hier die Version ausgewählt von meinem heutigen Radio-Wohnzimmergast Elisabeth von Leon. Es ist die Version von Like a Prayer von Josh Favas. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you. Take you. Die Techno-Dance-Version von Like a Prayer von Madonna, ein Stück, das sich mein heutiger Studiogast ausgesucht hat. Es ist Elisabeth von Leon, Lehrbeauftragte und Forschungsassistentin an der Uni Bozen für Kinder- und Jugendliteratur. Ein ganz tolles Fach, über das wir schon einiges gehört haben. Inzwischen, nach Studium, nach Arbeitsbeginn, Elisabeth von Leon, hast du selber eine kleine Familie gegründet. Du hast in Wien studiert und während des Studiums schon deinen Mann kennengelernt. Von ihm weiß ich bis jetzt nur eigentlich, dass er Manuel heißt.
Ja, und du musst dich korrigieren, um ganz genau zu sein, Verena, haben wir uns sogar schon mit 15 ungefähr kennengelernt. Mein Mann ist ein Algunder, ich bin eine Meranerin, es war also naheliegend, dass man sich in der Jugend über den Weg läuft. Aber so die Liebe, die hat halt erst ein bisschen später gezündet, das hat ein bisschen gebraucht. Und zu Studienzeiten war das dann soweit. Und von seither verbringen wir eigentlich unser Leben Seite an Seite und feiern heuer ein 10-jähriges Hochzeitsjubiläum.
Mhm. Und wann hast du gewusst, dass es der Mann, mit dem ich gerne alt werden würde?
Ja, meine Mama behauptet, sie habe es schon gewusst, als man damals bei meinem Matura-Ball, als er mich zum Tanzen aufgefordert hat.
Also aber da wart ihr noch nicht zusammen.
Nein, genau, da waren wir noch kein Paar. Aber sie sagt, sie hat da schon gesehen, dass das da zwischen den beiden, da stimmt die Chemie. Und sie gesagt, ja, so wie der die anschaut.
Also Mamas sehen das manchmal.
Ja, so, es scheint wohl doch so zu sein, ja.
Ihr seid, wie du gesagt hast, jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte, zeig mal her, zu eurem Ehering.
Ach so, ja, richtig. ja, und zwar ist das der Verlobungsring, den mein Papa meiner Mama damals angesteckt hat. Und sie trägt den nicht, weil er ja ein bisschen zu klein geworden ist. Und so hat sich das ergeben, dass ich den als Erbstück fortführen darf. Und das ist dann tatsächlich für mich mein Ehering geworden.
Und genau so, wie er war. Also da ist keine neue Gravur reingekommen oder so. Ja, also du hast den Verlobungsring genauso übernommen.
Ja, ganz genau.
Und welchen Ehering trägt dann Manuel?
Genau, der hat sich einen anfertigen lassen. Ja, so ein bisschen ähnlich vom Stil her, dass es ein bisschen zusammenpasst, aber genau.
So kann man es auch machen. Schön eigentlich, oder?
Ja, voll.
Inzwischen seid ihr auch Eltern geworden. Ihr habt 2 Mädchen im Alter von 8 und 5,
ja,
glaube
genau,
ich.
Ja, genau, ganz richtig.
Muttertag ist gerade mal eine Woche her. Elisabeth von Leon, was hast du denn geschenkt bekommen?
Ja, ganz süß. Meine große Tochter hat in der Schule gewerkelt und hat einen Vogel aus Holz gesägt und bemalt. Und die kleine Tochter hat sich mit der Oma zusammen die Mühe gemacht, sich was auszusuchen für mich. Es wurde eine blaue Kerze und ein passendes Tischdeckchen. Und das haben sie beide mit ganz großer Freude geschenkt. Also ich glaube, das wahre Geschenk war zu sehen, wie sehr sie sich freuen.
Schön. Ist das ein Tag, Muttertag, der dir was bedeutet? Jetzt abgesehen von diesen kleinen, von Herzen kommenden Geschenken natürlich.
Genau, ja. Abgesehen davon, hat jetzt für mich persönlich keinen so großen Stellenwert.
Kannst du Leute verstehen, die sehr darauf hinwarten, die sich die große Erwartungen sozusagen in solche Tage legen, in solche Festlichkeiten? Ja. Das kann jetzt der Muttertag sein, es kann aber auch Weihnachten sein, es kann der Valentinstag sein, alles Mögliche.
Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, welche Wertschätzung man an dem Tag erfährt oder was man hofft, an dem Tag für Wertschätzung zu erfahren. Und ich glaube tatsächlich, dass es in unserer Gesellschaft nach wie vor so ist, dass viel Care-Arbeit auf den Rücken der Frauen lastet und dass sich dann entsprechend auch viele dann danach sehnen, für das mal Wertschätzung zu kriegen und Anerkennung. Und ich bin in der glücklichen Lage tatsächlich, dass mein Mann und ich über das ganz, ganz viel reden und streiten und diskutieren.
Und in deswegen, welche Richtung geht es da?
Ja, dass wir eben wirklich eine gleichberechtigte Beziehung führen und dass es wirklich ist, jeder trägt alles mit. Und das macht vieles im Alter komplizierter tatsächlich, weil klar wäre es einfach, wenn ich die zuständige Person bin für Kochen und Einkaufen und Kinder und Haushalt. Natürlich wäre es viel einfacher, aber es wäre halt auch ungerecht. Und deswegen haben wir beide für uns entschieden, dass wir dieses erhöhte Diskussionsaufkommen, das damit einhergeht, gerne auf uns nehmen, wenn es dafür aber dann heißt, wir ziehen alle am gleichen Strang und wir sitzen alle im gleichen Boot und alle sind gleichmäßig beteiligt.
Das ist jetzt natürlich die Idealversion. Es geht in ganz vielen Haushalten und Familien anders zu, eben aus den Gründen, die du genannt hast. Es ist einfach manchmal einfacher, wenn das an einem liegt und der Besserverdienende effektiv besser verdient. und dafür dann weniger im Haushalt hilft. Aber eben die Diskussion ist gerade jetzt wieder aktuell auch südtirolweit wieder groß geworden. Verfolgst du diese Diskussion?
Ja, schon absolut. Also ich will auch bei der Familiendemonstration dabei sein, die eben dafür einsteht, dass Familien besser unterstützt werden müssen bei uns da im Land. Weil ich glaube, es ist egal, ob man es jetzt gleichberechtigt aufzieht in der Familie oder ob man sich für ein anderes Modell entscheidet. Es ist in jedem Fall einfach nötig, dass die Politik das ihre tut und Care-Arbeit einfach besser funktionieren kann.
Das heißt, besser bezahlt oder irgendwie anders gewertschätzt? Weil man muss es ja dann ins Konkrete umsetzen.
Ich meine, wenn es bezahlte Care-Arbeit wäre, wäre natürlich das Nonplusultra. Aber ich denke, allein schon mal die Organisation könnte deutlich vereinfacht werden. Stichwort Sommerbetreuer und der ganze logistische Aufwand, der da Jahr für Jahr von Familien betrieben werden muss, damit man die Kinder versorgt hat und arbeiten gehen kann. Ich mache mir ja keinen faulen Lenz irgendwo. Das finde ich schon, eigentlich eine Frechheit, dass man für sowas nur kämpfen muss.
Wie handelst du das? Du bist ja auch Vollzeit berufstätige Mama von 2 Töchtern im Grundschulalter, 5 und 8 Jahre. Wie handelt ihr das? Wie sieht der Sommer aus?
Ja, wie sieht der Sommer aus? Wie ein bunter Flickenteppich schaut er aus. Der Vorteil bei meiner Arbeit ist, dass ich viel im Homeoffice machen kann. Der Vorteil bei meinem Mann, der arbeitet als selbstständiger Psychologe und Psychotherapeut, ist, dass er sehr viel im Ausland arbeitet und dann aber sehr viel vor Ort ist. Das heißt, wir haben immer wieder Zeitabschnitte, wo es ein bisschen eng hergeht und sind dort in der privilegierten Lage, auch auf Großeltern zurückgreifen zu können. Und dann haben wir aber wieder Zeitabschnitte, wo wirklich beide Elternteile viel Präsenz sagen können.
So dass eben diese Schul- oder kindergartenfreie Zeit eben auch gut abgedeckt werden kann.
Ja, und natürlich Sommerbetreuungsprogramme. Und,
genau, auf jeden Fall. Stichwort Großeltern. Viele Familien kämen ohne die Hilfe von Oma und Opa überhaupt nicht mehr aus. Das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld beobachten können.
Ja, absolut. Ich bin es nicht anders. Also ich kenne es ja, meine Kinder sind beide in München. Das war dann noch wie noch ein Zwischenstopp auf meiner Reise sozusagen. Und sind beide in München geboren worden. Und wir sind eingezogen, als die Große 4 war. Also das heißt, ich kenne 4 Jahre lang den Alltag, wie es ist, ohne Großeltern mit 2 kleinen Kindern.
Happig, oder?
Ja, absolut. Und jetzt diesen Genuss zu haben, mit meinen Eltern in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen und wirklich mal sagen zu können, hey, geht's nach unten, klingelt's bei der Omi, schau's mal, ob sie da ist.
Da gibt's Kakao.
Ja, genau, heißt es schon.
Elisabeth von Leon, also Gleichberechtigung im Beruf, Gleichberechtigung natürlich auch in der Familie, in der Beziehung, das ist etwas, was dir sehr wichtig ist und das du wahrscheinlich auch deinen beiden Töchtern mitgeben möchtest. Das lässt sich auch musikalisch machen.
Ja, das lässt sich auch musikalisch machen und dir ein Lied mitgebracht, das die beiden in Dauerschleife hören und das sie eben sozusagen für sie zwar auch so mir heute ausgesucht haben. Und zwar ist das Mädchen gegen Jungs aus dem Blockbuster, aus dem Kinofilm Bibi und Tina.
Den ihr auch gesehen habt?
Na, leider. Oh Gott, du legst den Finger in die Wunde. Ich muss mich jetzt im Radio entschuldigen. Liebe Samira, wenn du das hörst, wir holen das noch nach. Na, wir haben es nämlich leider verpasst und meine Große war ganz bestürzt darüber, dass wir den Kinofilm leider nicht im Kino schauen konnten.
Dafür gibt es jetzt den Song Mädchen gegen Jungs aus Bibi und Tina für Samira.
Ihr Mädchen seid auf Instagram, auf YouTube und im Bus. Ihr labert ohne Pause, in der Pause meistens Schluss. Über Kunst, über Jungs, am liebsten über uns.
Jungs gegen Mädchen,
Mädchen gegen Jungs.
Mädchen in der Herde sind wie Schafe, lieben Pferde. Keine Action, One Direction, oh, Augen zu, ich sterbe.
Auf Klo rennen sie zusammen, weil ein Mädchen nie allein sein kann.
Jungs gegen Mädchen,
Mädchen gegen Jungs.
Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack. Wie ein Witz, ohne Lacher, denk ich richtig drüber nach. Auf ihren Schultern sitzt ein Kopf, keiner weiß wieso. Mädchen gegen Jungs,
come on girls, let's go.
Sie riss Kinn und große Lippe, doch ich hab nur eine Bitte. Wechsel mal dein Deo und dann ab durch die Mitte. Und überhaupt ist alles retro, wie du rappst.
Geht so.
Jungs gegen Mädchen,
nein, Mädchen gegen Jungs.
Jungs gegen Mädchen,
nein, Mädchen gegen Jungs.
Das gibt Ärger,
wer ist stärker?
Jungs gegen Mädchen,
nein, Mädchen gegen Jungs.
Jungs gegen Mädchen,
nein, Mädchen gegen Jungs.
Das gibt Ärger,
wer ist stärker?
Mädchen können nicht tanzen, denn ihr habt doch keinen Groove. Ihr zerstört noch jede Party.
Hier kommt ein Spruch fürs Tagebuch.
Da wo Mädchen sind, ist Wüste, alles lahm, gar nichts los.
Hab schon eingeschlafene Füße.
Wenn Mädchen rappen, seh ich rot.
Für diese richtig dünnen Worte hast du richtig fett geübt. Du bist ja völlig außer Atem, geh mal duschen, denn du glühst. Wie eine Birne, die gleich passt. Komm mal runter, ruh dich aus. Denn mein Jungs total.
total K.O. sind, wachen Mädchen gerade auf.
Jungs gegen Mädchen.
Nein, Mädchen gegen Jungs.
Jungs gegen Mädchen.
Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger.
Wer ist stärker? Jungs gegen Mädchen.
Nein, Mädchen gegen Jungs.
Jungs gegen Mädchen.
Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger.
Wer ist stärker?
Ja, wieder bisschen Schminki, Schminki machen, hm?
Ja, geht mal euer One Direction hören.
Habt ihr keine besseren Sprüche?
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack. Wie ein Witz, ohne Lacher, denk ich richtig drüber nach.
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Da wo Mädchen sind, ist Wüste, alles lahm und gar nichts los. Hab schon eingeschlafene Füße, wenn Mädchen rappen, seh ich.
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack. Wie ein Witz, ohne Lacher, denk ich richtig drüber nach.
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Jungs gegen Mädchen!
Nein, Mädchen gegen Jungs!
Da wo Mädchen sind, ist Wüste, alles lahm und gar nichts los. Hab schon eingeschlafene Füße, wenn Mädchen rappen, seh ich.
Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Aus dem Film Bibi und Tina, also ein Teenie-Film, ausgewählt von Elisabeth von Leon. Heute mein Gast im Radio Wohnzimmer, Bücherexpertin, Jugend- und Kinderbuchexpertin, Lehrbeauftragte und Forschungsassistentin für Kinderliteratur an der Uni Bozen. Ja, wir haben jetzt vieles gehört. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs, wer ist stärker? Ein Rap, der vieles aussagt. Es ist ja auch wichtig, dass zu vermitteln, dass beide gleich stark sind.
Ich glaube, auch das ist was, was ich von meiner Mama sozusagen weiter vererbt gekriegt oder vorgelebt gekriegt habe, die auch einfach irgendwie ja immer dafür eingestanden ist, für die feministischen Rechte, für die Rechte der Frauen und auch am Vorbild der Ehe meiner Eltern eigentlich auch gezeigt hat, dass man sich's gut ausmachen kann.
Würde dieses Lied in dieser Sendung auch laufen, wenn eines deiner beiden Kinder ein Sohn wäre, ein Bub wäre?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich hoffe, ich könnte sie mit Ja beantworten, ja.
Wir haben jetzt schon einiges gehört über deinen Musikgeschmack, über die Studienzeiten, über wie du Beziehung und Arbeitsaufteilung auch in Beziehung erlebst. Wir haben natürlich auch einiges gehört über Kinderbücher, die dir lieb geworden sind. Eines hast du schon vorgestellt, das ist Die kleine Seejungfrau von Hans-Christian Andersen, aber es gibt noch mehrere.
Eines meiner liebsten Bilderbücher ist Wirbelwind aus dem Karl Auer Verlag und das passt irgendwie ganz gut jetzt an der Stelle, weil wir eben gerade so ein bisschen über dieses Female Empowerment gesprochen haben. Und es erzählt ganz mit so einem frechen Strich eben auf bildlicher Ebene von einem Mädel, das nicht angepasst ist, sondern das eben ein bisschen aus der Reihe tanzt. Es geht eben wirklich um ihren Tanzstil. Sie kann sich nicht so in diese Ballettrolle einfinden, sondern sie will so freien Hip-Hop tanzen. Und gesteht ihr den Raum einfach auch zu. Also die Geschichte startet damit, dass sie sich natürlich schwartet damit, so aus der Reihe zu tanzen und endet dann damit aber einfach zu sagen, ja, jeder muss es so machen, wie es für sich braucht und es darf den Platz dafür auch geben.
Wirbelwind, also ein Buch, das du auf jeden Fall weiterempfehlen könntest. Ich kann mir denken, da gibt es eine ganze Liste, eine lange, lange Liste von Kinder- und Jugendbüchern, die du weiterempfehlen könntest. Was würdest du einem 13-Jährigen sagen, der überhaupt keine Lust hat zum Lesen?
Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil ich glaube, das ist so das, was die meisten Eltern auch so umtreibt. Was macht man, wenn mein Kind nicht gerne liest, ungeachtet des Alters? Und ich glaube tatsächlich, dass man jedes Kind fürs Lesen und für Literatur begeistern kann. Und es dauert unter Umständen einfach länger, aber es braucht einfach den richtigen Zugang. Und wenn der einmal gefunden worden ist, dann kann es Klick machen. Und für die Eltern des fiktiven 13-jährigen Jungen hätte ich tatsächlich einen Tipp. Und zwar heißt es Carp City, Stadt des tanzenden Karpfens, glaube ich. Und das ist ein ganz innovatives Bilderbuchkonzept. Das ist ein Spielbilderbuch. Es funktioniert wie ein Computerspiel, aber halt analog anstatt digital. Also man hat so wimmelbuchartige Doppelseiten vor sich und sucht sich dann mit so Nummern aus, an welcher Stelle man gerade weiterlesen will. Und dort werden anderen Rätsel gestellt und Suchaufgaben und so. Und wenn man die gelöst hat, dann kann man mit Hand von Stickern die Optik des Buchs verändern. Und dann ist quasi am Ende, wenn ich es fertig spiele, dann ist es ganz ein anderes wie am Anfang.
Das heißt, es ist auch, geht auch um eine Art interaktives Lesen.
Absolut, ja. Ja.
Oder erweitertes Lesen.
Ja, genau. Und da kann man wirklich mit dem Format, das es heutzutage gibt, kann man wirklich viele Kinder abholen.
Du machst das nicht nur beruflich, du machst es auch auf privater Ebene. Mhm. Ich habe mir deinen Instagram-Account angeschaut, der heißt Lesen macht stark, mhm. genau so im Dialekt. Und ja, da können sich Eltern viele Tipps abholen, wie sie ihre Kinder zum Lesen animieren können.
Ja, genau, das ist zusammen mit einer Freundin entstanden, die Sandra und die. Wir haben uns einfach eben darüber unterhalten, was kann man denn machen, um die Kinder zum Lesen zu bringen oder wie kann man sie bei der Stange halten. Und dann haben wir festgestellt, dass das, was wir da so als Mami-Talk führen, dass das eigentlich vielleicht für andere auch von Interesse sein könnte. Und so ist das entstanden, dass wir jetzt mal erstmal über die Socials das als Plattform gegründet haben. Der Launch der Homepage soll dann im Laufe des Sommers irgendwann folgen. Und unser Anliegen ist eben einfach so, das Wissen aus der Kinderliteraturforschung, das ich so ein bisschen mitbringe, zu verknüpfen mit eben so Tipps und Tricks für Eltern, aber auch für die Schule oder Kindergarten, einfach für alle, die gerne mit Kindern und mit Literatur arbeiten wollen.
Da kann man auf Instagram eigentlich schon häufig gestellte Fragen nachlesen bei euch. Ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt. Eltern fragen zum Beispiel, mein Kind eben liest so gut wie gar nichts. Es hat keine Ausdauer beim Lesen, lässt sich schnell ablenken. Das Handy ist stärker oder das Smartphone ist stärker als das Buch. Also das sind schon so Sachen, mit denen sich Eltern dann auseinandersetzen müssen und sich ab und zu dran auch die Zähne ausbeißen wahrscheinlich.
Ja, das ist absolut. Und wir glauben eben beide, dass die Leseförderung, so wie wir sie unters Volk bringen wollen, dass die eben möglichst familiennah und alltagstauglich sein muss. Weil in dem Moment, wo es zu schwierig wird für eine Familie, das umzusetzen, dann hat niemand mehr die Muße, sich dran zu machen und dann versuppt es.
Du hast dich natürlich mit den unterschiedlichsten Aspekten der Kinder- und Jugendbuchliteratur beschäftigt, warst unter anderem heuer auch zu Gast bei den Bücherwelten im Walterhaus und hast einen Vortrag gehalten zum Thema Schweigen verboten, Tabus im Unterricht, wie Kinder- und Jugendliteratur hilft, schwierige Themen sicher anzusprechen. Mhm. Unter schwierigen Themen verstehe ich vielleicht Trennung,
genau.
Tod, ja, richtig. Auch Sexualität vielleicht.
Ja, absolut. Die Kinder sind ja ganz, ganz neugierig und wollen zu genau diesen tabuisierten Themen natürlich gerne mehr wissen wollen. Und wir Erwachsene eben schrecken da ganz oft davor zurück, weil wir halt einfach schon sozialisiert sind in der Gesellschaft. Aber für die Kinder gilt das nicht. Sie sind dann auch wirklich ein bisschen offener und stehen sie den Themen gegenüber. Und ein gutes Kinderbuch dazu kann halt einfach wirklich die richtige oder die entsprechende Gesprächsführung eröffnen, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, ich muss vielleicht nicht von mir reden und nicht von meiner Angst und dem, was mich umtreibt, sondern ich kann das über die Figuren aus dem Buch, aus der Geschichte machen. Und gerade wenn es ein Bilderbuch ist, dann ist es nochmal dichter, weil die Bilder halt einfach so viel mehr transportieren durch Atmosphäre und Stimmung und so. Und dann komme ich mit Kindern ganz einfach ins Gespräch und kann gemeinsam dann ausloten, eben auch schwieriges Thema wie beispielsweise: Wie geht es dir denn jetzt, dass eine wichtige Person verstorben ist?
Das heißt, deiner Meinung nach gibt es nichts, worüber man mit Kindern nicht reden kann?
Ja, würde ich tatsächlich, glaube ich, unterschreiben.
Diese deine Ansätze gibst du natürlich auch als Lehrbeauftragte weiter an der Uni für Bildungswissenschaften. Jetzt am kommenden Dienstag gibt es so eine Veranstaltung, bei der du auch zu hören sein wirst, an der Uni Brixen. Mehrsprachig vorlesen, mehr verstehen heißt das. Elisabeth von Leon, nun ist das ja ein Thema, bei dem sich viele Leute immer noch in Südtirol die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und das gar nicht mittragen und nachvollziehen können. Mehrsprachiges Vorlesen zum Beispiel. Du siehst es offensichtlich gut und positiv und auf jeden Fall als Förderung für das Sprachverständnis von Kindern auch.
Ja, ich glaube, das steht mittlerweile außer Frage. Da gibt es einfach viel zu viele empirische Befunde mittlerweile, die das wirklich nachweislich untermauern können. Also das hat nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun, sondern es ist einfach ein Fakt. Und Mehrsprachigkeit ist auch einfach ein Fakt, auch im Land Südtirol. Und das geht über die Landessprachen hinaus. Und dem muss halt entsprechend Rechnung getragen werden. Und ja, es ist für die Studierenden draußen an der Fakultät für Bildungswissenschaften nach wie vor eine Herausforderung. Sie werden gut begleitet. Es gibt viel, was ihnen dazu an Lehrveranstaltungen angeboten wird. Und ich versuche eben, die Perspektive der Kinderliteratur mit einzubringen. Also welche Bücher eignen sich fürs mehrsprachige Vorlesen? Oder wie kann ein mehrsprachiger Vorlesemoment gestaltet werden? Oder was mache ich aber, wenn ich nicht Türkisch sprich? Wo finde ich denn dann was vielleicht, dass ein Buch mir auf Türkisch vorgelesen wird, wie kann ich das Problem lösen? das ist eben so ein bisschen mein Blick auf dieses Thema.
Wenn wir noch bei der Zweisprachigkeit in Südtirol bleiben, wie erklärst du dir die Tatsache, dass immer noch viele junge Südtiroler, Südtirolerinnen auch im Oberschulalter einfach die Zweitsprache, sei es Deutsch oder Italienisch, je nachdem, nicht oder sehr mangelhaft beherrschen?
Eine schwierige Frage. Also ich kann es da jetzt nicht beantworten auf die aktuellen Oberschülerinnen und Schüler, da bin ich einfach gerade nicht in der Materie drinnen, aber ich kann es vielleicht auf meine eigene Schulzeit münzen. Und bei mir war es einfach so, dass die Sprachgruppen einfach nach wie vor sehr getrennt waren, also einfach außerhalb von der Schule, meine ich jetzt. Es war einfach, es hat die italienischen Lokale gegeben und die italienischen Diskotheken und den italienischen Sound. Und genauso hat es das gegeben für die deutschsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler. Und das hat sich einfach, zumindest für mich, absolut nie vermischt. Und ich glaube, da kann dann die Schule, so gute Absichten sie hat, nicht mehr viel machen, weil wenn es der gelebte Alltag nicht ist, wie soll ich es dann zu meinem sprachlichen Alltag machen?
Also daran hakt es wahrscheinlich auch. Hakt es auch an den Lehrplänen?
Würde ich so nicht behaupten. Also ich glaube, die Rahmenrichtlinien in Südtirol geben einen großen Spielraum, dass man wirklich mit dem nötigen Engagement, mit dem nötigen Interesse da eigene Schwerpunkte setzen kann. Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Lehrkraft.
Elisabeth von Leon ist heute mein Radio-Wohnzimmer-Gast. Sie ist Lehrbeauftragte für Kinder- und Jugendliteratur an der Uni Bozen. Selber natürlich begeisterte Leserin. Nicht nur was Kinderbücher natürlich angeht, auch was Erwachsenenbücher angeht. Und doch gibt es immer wieder so Momente, wo man vielleicht ja in die eigene Familiengeschichte eintaucht über Bücher oder auch über die Musik.
Ja, genau. Und zwar habe ich mein Madele, mein Tourele mitgebracht. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen als Familienmusik abgespeichert. Meine Mama hat das damals mir vorgespielt und ich spiele es meinen Mädels vor.
Hier kommt mein Madele, mein Tourele, ein Kornerlied, gespielt hier in der Version von den Titler.
An ihr der Ruf, halt Omolo,
Schaderle, mein Schurele. Dieses Lied, Elisabeth von Leon, hat eine ganz besondere Bedeutung für dich.
Wie ich schon erwähnt habe, es ist ein bisschen so ein Familienlied und wir haben es deswegen auch bei der Taufe beider Töchter in der Kirche auch gespielt. Und meine Mama war dann auch ganz zu Tränen gerührt. Also, ja, und ich selber auch. Also es ist einfach ein Lied, das es schafft, so eine Geschichte zu erzählen und so eine Emotionalität zu wecken. Also dicht. Also ich bin da jedes Mal wieder aufs Neue gerührt. Und das ist eben, glaube ich, das, was Musik und Literatur verbindet, dass sie das machen kann.
Beides gehört zu den schönen Dingen des Lebens.
Ja.
Du hast mir, Elisabeth, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, gesagt, ich bin eine Liebhaberin der schönen Dinge. Ich finde das einen wunderschönen Satz. Auch um sich selber zu beschreiben. Und man sieht es dir ja auch an. Also ein sehr durchdachtes Outfit von Kopf bis Fuß, blonder Kurzhaarschnitt mit leicht pinkem Einschlag, Make-up, Kleidung durchgestylt. Wie lange brauchst du morgens vorm Spiegel?
Tatsächlich nicht so lange. Es sind schon so routinierte Handgriffe. Ich würde jetzt sagen 10 Minuten.
Oh, das hält sich im Rahmen.
Ja.
Dein Outfit natürlich auch immer gut gewählt. Vorhin hast du schon gesagt, heute Regentag etwas pastelligere Töne. Sonst ist es bei dir ziemlich bunt. Das heißt, wenn man deinen Kleiderschrank öffnet, dann ist da vor allem eins.
Er ist auch farblich sortiert. Wie könnte es anders sein,
Marina? Das heißt tatsächlich, du hast auf einer Seite die gelben Kleidungsstücke, ja. Dann die blauen, roten.
Ja, ja, genau, ja, absolut, ja. Ja, ich bin sehr visuell. Dann weiß ich genau, wo die Sachen sind und kann sie auch besser ordnen und ja.
Also sehr bunt. Schönes Styling ist ja eben wichtig und du hast auch dir einige Tattoos machen lassen.
Ja.
Nun ist es so, dass ich normalerweise meine Gäste nicht nach ihren Tattoos frage, weil ich nie ganz genau weiß, ist es zu persönlich, ist es zu intim oder darf man das überhaupt fragen, aber du gehst recht offen damit um und vor allem ein Tattoo auf deinem rechten Unterarm hat mich interessiert, das steht in Schönschrift, der Satz.
Ja, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna tutto cambi. Zitat aus dem Gattopardo und ja, ich finde, das ist einfach so eine Erinnerung an wie man seinen Alltag leben sollte. Also wenn man im Alltag jetzt auch wirklich möchte, dass es gern so fein bleibt, wie es ist, dann muss man sich halt einfach dafür einsetzen und da entsprechend aktiv werden.
Also Flexibilität ist auch gefragt, oder?
Ja, genau.
Zu den schönen Dingen, Elisabeth von Leon, gehören auf jeden Fall für dich auch Essen und Trinken dazu.
Mhm.
Und das ist etwas, was du schon von Haus aus mitbekommen hast, oder?
Ja, genau. Da zeichnet vor allem mein Papi dafür verantwortlich. Der wirklich allem schon ein Buon Gustaio war und entsprechend auch gerne gekocht hat. Also das war ja als Kind schon und das hat sich bis heute gehalten.
Hat er da auch neue Sachen ausprobiert oder blieb es eher so bei der Südtiroler Hausmannskost?
Ja, nicht die Südtiroler Hausmannskost, schon allem eher so die italienisch-mediterrane Küche. Jetzt weniger, was weiß nicht, fernöstlich oder mexikanisch. Das ist jetzt keine Küche, die es bei uns in meiner Kindheit gegeben hat. Aber innerhalb der mediterranen Küche sehr viel Experimentierfreude und eben also die Inspiration von Fernsehsendungen, von Kochbüchern, von Zeitschriften. Also war schon eine große Lust, da einfach zu schmecken. In welcher Konstellation, ob es jetzt das Familienessen ist und alle sitzen am Tisch oder eben der Feierabend und man genießt zusammen was, es ist einfach dieser Moment des Genusses, des Sinnlichen auch. Ich finde, wie wir schon, glaube ich, heute mal gehabt haben, als wir über die Bücher gesprochen haben, das ist für mich ganz was Wichtiges, weil einfach auch vielleicht deswegen, weil meine Arbeit sehr viel geistiger Natur ist und dann brauche ich das auch wieder eben zurück in den Körper zu fühlen und was Gutes zu essen, was Gutes zu trinken, das gibt es kaum einen schweren Weg.
Auf jeden Fall. Und wenn man es dann noch mit einem lieben Menschen teilen kann, umso besser. Mit deinem lieben Menschen, Elisabeth von Leon, hast du vieles natürlich erlebt in den über 10 Jahren, die ihr jetzt schon zusammen seid. Unter anderem habt ihr auch das eine oder andere Konzert besucht und auch da gibt es einiges zu erzählen und auch dein nächstes Musikstück hat damit zu tun.
Ja, genau. Also mein Musikgeschmack ist sehr breit. Also reicht von Techno und Dance bis hin eben zu Helene Fischer. Und tatsächlich hat mein Mann mich überrascht mit Konzertkarten fürs Helene Fischer Konzert. Vor 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, hat sie in München draußen das bisher größte Konzert gespielt, das in München jemals gespielt wurde.
Mhm.
Und wir waren live mit dabei. Es war natürlich gerade das Unwetter schlechthin.
Also es war ein Open-Air-Konzert?
Ja, es war ein Open-Air-Konzert und es ist von einem wirklich gewaltigen Sturm heimgesucht worden. Also es ist die gesamten Tausenden an Menschen mussten da tatsächlich zeitlang das Konzertgelände geräumt worden. Es sind alle in Zuflucht gebracht worden, weil unklar war, ob das Konzert wirklich stattfinden kann bei den Wetterverhältnissen. Und dann hat man irgendwann Entwarnung gegeben und zeitgleich mit dem Regenbogen, der den Himmel geziert hat, ist dann Helene Fischer auf die Bühne gekommen.
Also super inszeniert.
Pure Kitsch, ja, wirklich.
Du hast mich eigentlich gebeten, was rauszusuchen von Helene Fischer. Ich habe nicht das allerbekannteste genommen, Atemlos, sondern das zweitbekannteste. Das ist Phänomen von Helene Fischer. Phänomen, einer der ganz großen Hits von Helene Fischer, ausgewählt von meinem heutigen Radio-Wohnzimmergast. Das ist Elisabeth von Leon, Lehrbeauftragte und Forschungsassistentin für Kinderliteratur an der Uni Bozen. Bleibt noch zu fragen, Elisabeth, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachtkästchen, also fernab von Kinder- und Jugendbüchern?
Genau, also auf meiner privaten Leseliste steht momentan Lazar ganz weit oben. Das ist ja vom Feuilleton so gut besprochen worden letztes Jahr. Das erzählt eine ungarische Familiengeschichte, ich glaube zur Zeit der K&K-Monarchie war das. Und es liegt jetzt eben schon seit einer Weile auf dem Nachtkästchen, aber jetzt glaube ich, habe ich dann endlich die Zeit und kann mich dem widmen.
Und liegt auf dem Nachtkästchen und wartet drauf, bis es zu Ende gelesen wird?
Ja, bis es angefangen wird.
Elisabeth von Leon, danke dir fürs Vorbeischauen heute im Radio Wohnzimmer, dass du hier Platz genommen hast, uns ja Einblicke gegeben hast ins Lesen von Kinder- und Jugendbüchern, aber auch in ganz viele andere Bereiche deines Lebens, deine Zeit in Wien, deine Zeit dann als berufstätige Mutter, wie das auch läuft mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich wünsche dir, dass du noch viele, viele, viele weitere Buchseiten ganz haptisch umblättern kannst, damit du auch diese sinnliche des Lesens und der Bücher weiter mitnehmen kannst auf deinem Weg.
Dankeschön. Danke, Verena, für die angenehme Atmosphäre.
Das war das Radio Wohnzimmer. Mein Name ist Verena Amort. Gemeinsam mit Thomas Mahlknecht an der Technik verabschiede ich mich aber nur für heute und wünsche Ihnen einen feinen Tag mit Reisetirol. Thank you.